wir hätten das aufnehmen sollen jetzt. Müssen wir es nochmal.
Ich nehme schon auf.
Achso, okay, dann kannst du es da rausholen.
Ein Outtake draus.
Das ist für Podigy Premium dann der extra Content.
Genau, wie ihr beide euch unterhaltet und zwischendurch immer Pause ist, wenn ich was sage. Weil ich habe nämlich nicht aufgenommen.
Ah, okay, geil.
Träumchen.
Einmal mit Profis.
Das ist übrigens unsere Intro jetzt schon.
Hallo und herzlich willkommen zu den Podigy Podcast News. Die News aus der Podcast-Welt und rund um Podigy natürlich auch. Diese Woche, wie ihr letztes Mal schon gehört habt, haben wir ja keinen Gast, sondern einen ab jetzt Dauergast, nämlich unseren ersten Mitarbeiter bei Podigy, den Christopher.
Hallo.
Und den alten Hasen Matti.
Hallo.
Mit seiner Hasenstimme. Genau, um Christopher soll es halt tatsächlich heute auch in einem Teil dieser Folge gehen. Ja, um ihn halt einfach ein bisschen kennenzulernen. Also wir kennen ihn jetzt ja schon seit wahnsinnigen 14 Tagen. Genau, vielleicht fangen wir einfach damit an. Ihr habt euch da was ausgedacht.
Genau, also wir werden das auch demnächst als Blogpost veröffentlichen. Jetzt machen wir das als Premiere im Podcast. Einfach damit jeder weiß, was Christopher überhaupt bei Podigy jetzt macht und wer er so ist und so. Also als erstes, Christopher unterstützt ab Anfang des Monats, Anfang September, den Kundensupport bei Podigy und versucht einfach den Leuten, die mit Problemen, mit Fragen, mit verschiedensten möglichen Issues zu uns kommen, einfach zu helfen. Ja, Christopher, stell dich einfach mal bitte vor.
Ja, also wie ihr schon gehört habt, ich heiße Christopher. Ich komme, wie wahrscheinlich sehr viele Berliner, die in den letzten 10 Jahren hergezogen sind, aus Süddeutschland, auch wenn man es mir nicht direkt anhört. Ich bin geboren im Nordschwarzwald in einem kleinen Örtchen und habe es wahnsinnig weit weg geschafft bisher, nämlich nach Tübingen. Dort habe ich die letzten 6 Jahre Geschichte und Philosophie studiert und auch meine ersten Gehversuche mit dem Podcasting gemacht. Und jetzt habe ich den großen Sprung gewagt und bin direkt nach Berlin gezogen.
Cool. Und warum hast du dich denn eigentlich bei Podigy beworben?
Also ich habe zwar Geschichte und Philosophie studiert, aber das hört man ja schon, das ist ja eher so eine brotlose Kunst. Und ich habe mich schon seit 2014 fürs Podcasting interessiert oder Podcast-Hörer war ich schon ein paar Jahre länger und habe dann immer längere, größere Podcasts gemacht, mich auch in der Community engagiert und als dann die Ausschreibung kam, dachte ich, also wenigstens bewerben muss man sich ja dort, sonst würde ich das wahrscheinlich ein Leben lang bereuen. Und das hat irgendwie geklappt.
Ja, und wir freuen uns, dass es tatsächlich geklappt hat und freuen uns natürlich auch, dass du dieses Podcast-Know-how mitbringst, was natürlich sehr, sehr interessant ist und wichtig für uns, weil natürlich dadurch bist du halt auch die richtige Person, um bestimmte Fragen zu beantworten. Du bist ja auch selber Podcaster, hast du gesagt. Erzählst du uns mehr darüber, über deine Projekte?
Ja, also wie gesagt, 2014 habe ich angefangen mit so einem ganz klassischen Filme- und Serien-Podcast, was wahrscheinlich jeder mal ausprobiert. Hat sich mittlerweile in so eine emanzipatorische Richtung entwickelt. Also wir beschäftigen uns immer mit so den feministischen und diversen Aspekten von Serien und Filmen und besprechen die ausführlich über so 4 Stunden hinweg. Und 2015 habe ich dann mein Raumfahrt-Podcast gegründet, mache ich zusammen mit Frank Wunderlich-Pfeiffer, der für golem.de die Raumfahrtgeschichten schreibt. Und wir reden mehr oder weniger regelmäßig über Nachrichten aus der Raumfahrtszene, also Raketen, Triebwerke, fokussieren uns schon eher auf die technischen Details. Und Ja, das mache ich so am häufigsten, alle 2 Wochen, wie gesagt. Daneben gibt es noch viele kleine andere Projekte, die, was jetzt zu lange dauern würde, die alle zu erklären, und die erscheinen auch nicht wirklich regelmäßig, aber ich habe immer so einen ganzen Sack voll an Podcast-Projekten am Laufen, und manche kommen nicht, je nachdem, worauf ich gerade Lust habe.
Ja, cool. Also auf jeden Fall freuen wir uns auf die Zusammenarbeit. Du bist jetzt schon sehr, sehr, sehr produktiv, muss ich sagen, im Einsatz. Und wir reden von irgendwie 2 Wochen. Und dazwischen warst du auch kurz weg, aber nicht im Urlaub, sondern du warst bei den Tutzinger Radiotagen. Darüber wollten wir auch so ein bisschen mal kurz sprechen, weil es, glaube ich, das Thema auch passt für unsere Runde. Weil es ja, obwohl es eigentlich die Radiotage sind, sehr, sehr viel über Podcasting ging. So mein Gefühl. Mhm, ja, möchtest du mal ein bisschen mehr über die Radiotage berichten?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war schon letztes Jahr dort als ganz normaler Teilnehmer. Ich war an der Uni die letzten 6 Jahre auch beim Uniradio. Und da hatten wir halt einfach eine Einladung bekommen. Und bin ich einfach mal hingegangen. Und dieses Jahr gab es dann so einen Sonderworkshop, nannte sich Junge Talente, wo man sich als junger Radiomacher bewerben konnte. Und dann wurden da 6 Leute ausgewählt, die dann nochmal so einen extra Workshop davor bekommen haben. Und wir haben dann die Veranstaltung mit einem Blog und auch einem Podcast begleitet. Und ja, der Vorteil war halt für mich, dass alles bezahlt wurde, also Anreise und Unterbringung. Deswegen war das ganz schön. Und ja, die Radiotage waren schon letztes Jahr, ging es viel um Podcasts, so in den Gesprächen. Aber ich glaube, dieses Jahr hat sich's auch so ein bisschen im Programm wiedergespiegelt. Es gab einen Workshop, also muss ein bisschen erklären, es gibt immer, die Radiotage gehen offiziell 3 Tage. Am ersten und am dritten Tag sind immer so Vorträge und Panel-Diskussionen, und der komplette zweite Tag, der halt von morgens bis abends geht, der ist immer der Workshop-Tag, und es werden immer 3 Workshops parallel angeboten. Für einen muss man sich dann halt entscheiden. Und es gab einen Workshop, der einen expliziten Podcast-Bezug hatte. Den haben die Nora Hespers gemacht, die im Podcasting-Bereich ja bekannt ist als die Anachronistin und macht auch noch den Podcast Was denkst du denn? Und Matthias von Hellfeld, der bei DLF Nova 1 Stunde was mit Geschichte macht und noch zusätzlich mit dem Holgi den Frind-Geschichtsunterricht. Und die haben einen Workshop gemacht über Podcasting zum Mauerfall, weil nächstes Jahr ja 30 Jahre Mauerfall ist, und da wollten die Leute, die da von den verschiedenen Radiostationen und freien Journalisten hinkamen, so ein bisschen brainstormen, was man da im Podcasting-Bereich nächstes Jahr zu machen kann. So wie ich das mitbekommen habe, waren da auch einige Ideen, die jetzt quasi den verschiedenen Radiostationen und Senderanstalten gepitcht werden. Also da ist auch richtig produktiv was rausgekommen. Und ich habe auch so gehört, dass da Leute auch sich so das erste Mal über Podcasting informiert haben. Mhm. Es waren auch viele Radiojournalistinnen und Radiojournalisten dabei, die ganz privat gesagt haben, sie interessieren sich fürs Podcasting und jetzt erstmal so ganz privat anfangen wollen, aber das natürlich dann auch mit in ihre Arbeit reinnehmen. Also das hat man schon gemerkt. Und so die Veranstaltung, wo dann alle teilgenommen haben, die sich explizit mit dem Podcasting beschäftigt hat, das war eine Panel-Diskussion, wo explizit Leute eingeladen wurden, die was mit Audio machen, aber nicht beim Radio. Es war einmal Sandra Sperber vom Spiegel, die den Stimmenfang-Podcast unter anderem macht. Marc Krüger von T-Online News, der auch diverse Podcast-Projekte dort leitet. Und dann noch Tina Hüttel und Jenny Roth von dem Podcast-Projekt Al-Yom von der Axel Springer Journalistenschule. Und noch Tim Kehl, der bei Audible das Content-Team leitet, also dort auch für die Podcasts verantwortlich ist. Und die sollten mal so ein bisschen diskutieren, wie sie quasi die Zukunft des Radios beziehungsweise des Audios sehen, weil die Radiotage fokussieren sich immer explizit auf inhaltliche Aspekte. Also es gibt sehr viele Tagungen, die so mit Technik zu tun haben, klar, auch mit Marketing, aber die Radiotage haben immer einen inhaltlichen Fokus. Und Was ich da aus dieser Diskussion mitgenommen habe, fand ich sehr spannend, dass alle sagen, das Feedback auf Podcasts ist wesentlich besser, also im Sinne von nicht so pöbelig wie bei anderen journalistischen Formaten. Das hat auch dann die Ann-Kathrin Büsker vom Deutschlandfunk erzählt, die ja da Teil des Teams ist, was den Tag oder der Tag Podcast macht, der ja sehr erfolgreich ist beim Deutschlandfunk. Und die meinten halt alle, sie bekommen da seitenlange E-Mails von Leuten, die sich wirklich mit den Themen auseinandersetzen. Und daraus kann man halt interpretieren, dass das Inhaltliche beim Podcast anscheinend wesentlich besser transportiert wird als bei anderen Formaten. Und was auch klar wurde, war, dass Radiosender so ein bisschen den Podcast-Trend tatsächlich verschlafen haben. Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, dass die Verlage in Deutschland da wesentlich mehr Innovation antreiben im Podcasting-Bereich oder im journalistischen Podcasting-Bereich als die Radiosender und die jetzt gerade aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen und so ein bisschen sich daran wagen. Es gibt aber immer noch also tatsächlich Leute, die sich gegen das Thema Podcast ein bisschen wehren, also die alteingesessenen Journalisten, Journalistinnen, die dann meiden, ach, ihr macht so schön Content, aber wieso läuft das nicht im Radio? Also die quasi den, für die hat das keinen Wert, solange das nicht irgendwie über OKW mal gesendet wurde. Aber auch gleichzeitig viele Leute sagen, die schon lange Radiojournalisten sind, die sagen, also die Zukunft liegt nicht mehr bei den Radiosendern. Also ist klar, Audio hat eine Zukunft, aber die wird nicht irgendwie beim Radiosender sein. Das war so ein bisschen der Tenor. Und was ich auch spannend fand oder was ich dann auch kritisch anmerkte selber in der Panel-Diskussion war, dass die sich alle immer nur auf die amerikanischen Podcasts referenzieren. Also wenn die, als sie sich dann vorgestellt haben, die ganzen Podcaster vom Spiegel und von Audible und so, die haben halt erzählt, ja, ich habe dann Serial gehört und This American Life und so, jetzt bin ich hier der große Voll-Podcast-Fan, aber es wurde kaum oder nie ein deutscher Podcast genannt, bis auf das eigene Projekt. Und das war auch so mein, es wurde dann auch diskutiert, dass die jetzt auch so tun, als hätten sie mit ihren Podcasts komplett neue journalistische Ideen, aber im Grunde werden da ja nur Formate umgesetzt, die es schon ganz lange gibt, wie das Interview, die Reportage, das Feature und dass man doch ein bisschen offener damit umgehen soll, dass man im Grunde ganz normalen Journalismus macht, aber halt jetzt übers Podcasting. Und daraus hat sich dann auch die Frage entwickelt, ist jetzt Podcast nur noch diese technische Definition, was man ja oft hat, also muss ein Podcast ein RSS-Feed haben oder nicht? Und da hatte natürlich Tim Kehl von Audible eine sehr eindeutige Meinung zu, der halt meinte, nee, Podcast müssen kein RSS-Feed haben, weil sonst hätte ja Audible würden die ja keine Podcasts machen. Und ich glaube, was auch am meisten kritisiert wurde auf dieser Panel-Diskussion, war, dass niemand Zahlen nennen wollte. Also die haben fast schon so getan, als würden die überhaupt nicht erfassen, wie viele Leute die hören. Also gerade die Sandra Sperber vom Spiegel war dann so ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie sich naiv gestellt hat oder tatsächlich nicht wusste, und meinte so, ach, das kann man irgendwie herausfinden. Da gibt es iTunes-Statistiken. Also das wusste sie gar nicht. Und Tim Kehl von Audible, der sagte, ja, er weiß das, aber er will es jetzt nicht sagen. Und das fanden viele in der im Publikum nicht so gut, weil man doch irgendwie sich gehofft hatte, dass man in so einer Fachtagung auch ein bisschen offener mit den Zahlen umgeht. Also Thema Podcast-Statistiken, ich vermute, dass sie noch nicht damit rausrücken wollen, solange die kein gescheites Tracking haben, weil die natürlich auch Werbung darauf verkaufen müssen und wenn dann irgendjemand eine Zahl sagt und die dann nicht mit der Zahl übereinstimmt, die man in irgendeinem Meeting dann an die Werbekunden weitergegeben hat, dann kann man da potenziell Ärger bekommen, solange das Tracking nicht hundertprozentig genau ist. Und ich glaube, wenn das dann genaueres Tracking gibt, dann sind die auch ein bisschen offener mit ihren Zahlen. Aber jetzt müssen sie halt alle schätzen und dann schätzt auch jeder anders.
Ich glaube auch, teilweise fehlt da vielleicht so dieses Selbstbewusstsein, so, ja, das sind jetzt meine Zahlen und wir sind hier eigentlich gut unterwegs, auch wenn die Zahlen vielleicht jetzt nicht so hoch ausfallen, ist es trotzdem okay. Also so ein bisschen merke ich das auch, dass man vielleicht noch nicht ganz weiß, was sind denn eigentlich gute Zahlen im Podcasting-Bereich. Die sind natürlich, wie du gesagt hast, vielleicht auch nicht immer von Hoster zu Hoster oder von Plattform zu Plattform wirklich übertragbar. Das muss man schon berücksichtigen, dass da vielleicht so diese gewisse Unsicherheit einfach so herrscht, dass man so nicht weiß, okay, sind jetzt meine Zahlen in Ordnung? wo ich immer persönlich immer so antworte, so, ja, du hast ein gutes Format, das ist erfolgreich, eine gewisse Reichweite, gewinnst vielleicht sogar hier einen Preis, dann ist vielleicht nicht so 100% relevant, so wie genau deine Zahlen aussehen. Aber natürlich klar, aus Vermarktungsperspektive und so ist es natürlich schon immer ein Thema.
Mhm, ja. Und noch ein letzter Punkt, der ja auch bei 4000 Hertz im Frequenz-Podcast angesprochen wurde, die sich ja auch über die Radiotage unterhalten haben, wo sie meinten, ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, die in Audiotage umzubenennen, weil klar, die Veranstaltung ist im Grunde für alle offen, es gibt da kein Auswahlverfahren, wer da als Teilnehmer, Teilnehmerin teilnehmen darf. Aber dadurch, dass es als Radiotage bezeichnet wird, hat das doch schon so einen expliziten Fokus. Und tatsächlich ist das schon länger in der Diskussion. Ich hatte das letztes Jahr auch schon mal angesprochen, ob Audiotage nicht sinnvoller ist und habe dieses Jahr nochmal nachgefragt. Und dann hieß es, ja, hat sich leider nicht durchgesetzt in der Vorbereitung, dass die Umbenennung. Aber ich denke, das wird nicht mehr lange dauern, bis die in Audiotage umbenannt werden. Und vielleicht hat man dann auch ein breiteres Publikum, weil ich denke, es war jetzt auch dieses Jahr tatsächlich sehr deutschlandfunklastig. Mhm. Also normalerweise ist es ganz gut, weil wenn man innerhalb des Radiobereichs schaut, ist das schon gut durchmischt. Also sind Chefredakteure, Volontäre, Praktikanten, irgendwie Leute wie ich vom Studentenradio und auch eine gute Verhältnis zwischen Privatradio und öffentlich-rechtlichem Rundfunk. Aber vielleicht kriegt man dadurch noch mehr Leute, die was mit Audio machen, aber jetzt nicht irgendwo im Radio beschäftigt sind.
Ja, also auf jeden Fall fand ich es auch so, das nochmal kurz abzuschließen, also wirklich interessant, diese Entwicklung zu sehen und von dir auch zu diesem Bericht zu hören. Ich glaube, es wird schon an der Zeit so, dass die Radios sich wirklich mal mit Podcasts so richtig auseinandersetzen und ich hoffe auch so ein bisschen, dass jetzt vielleicht demnächst tatsächlich so eine kleine Welle kommt von neuen Formaten, weil, ja, man muss schon sagen, also wenn es professionelle Audiomacher irgendwo gibt, dann ist es bei den Radiosendern, ne? Also sei es jetzt öffentlich-rechtlich oder privat. Da sind nun mal Leute, die sich mit der Technik gut auskennen und wenn die dann noch inhaltlich dazu was Gutes bieten können, dann kann nur Gutes rauskommen.
Das ist doch eine Sache, die ich hier immer, wenn ich hier in den USA mit Leuten rede und sage, ich komme aus Deutschland. Und wenn die dann fragen, wie ist denn so mit Podcasts in Deutschland? Was sind denn da so die Unterschiede? Und das ist so ein großer Unterschied, der immer bei mir als erstes kommt, ist, in Deutschland macht kein Radiosender nur für Podcasts produzierte Sendungen. Also kaum. Es gibt zwar schon ein paar mittlerweile, aber im Vergleich zu hier drüben ist es halt quasi nichts.
Ja. Ja. Wobei man auch sagen muss, in den USA ist ja auch sind auch die Verlage gut im Podcasting-Geschäft. Also New York Times als bestes Beispiel mit ihrem The Daily, die sie jetzt auf jede Straßenfläche gefühlt pflastern. Ja. Ja. Aber die Radiosender spielen da halt auch noch eine Rolle und das ist halt.
Vor allen Dingen haben sie es vor den Verlagen gemacht. Mhm. Das war jetzt so mein Ding. In Deutschland ist es halt genau andersrum, dass die Verlage jetzt irgendwie den Vorreiter machen und die Radio, das Radio jetzt irgendwie entweder hinterhergeht oder es irgendwie komplett ignoriert. Und hier war das halt komplett andersrum, dadurch, dass halt mit, also gefühlt hat halt hier Radio auch irgendwie so ein bisschen einen anderen Stellenwert, weil zum Beispiel auch, klar gibt es in Deutschland auch so Studentenradios und Uniradios, aber hier ist es wirklich, also hier die NYU, die Klinik, in der meine Frau arbeitet, die haben unten im Foyer ist ein Radiostudio. mit offener Scheibe kannst du reingucken, wenn die da aufnehmen. Das ist halt irgendwie, fühlt sich irgendwie anders an als in Deutschland, so der Umgang mit Radio. Und ja, vielleicht kommt es daher auch so ein bisschen. Und gerade auch dadurch, dass du halt in den ländlicheren Gebieten, die ja wahrscheinlich auch so ein bisschen gefühlt, aber ländlicher sind als die ländlichen Gebiete in Deutschland, da ist halt auch jeder kleine, jedes Kuhkaff, um es mal auf Deutsch zu sagen, hat so irgendwie seinen eigenen Radiosender mit seiner 8-Buchstaben-Abkürzung. Ist halt so, dieses Lokalradio ist halt hier wirklich teilweise deutlich lokaler als in Deutschland. Also das hat wirklich nicht nur für Regionen, sondern teilweise für einzelne Orte irgendwie. Und vielleicht kommt es auch daher so ein bisschen, dass man da die Verbreitungsform Internet ein bisschen eher akzeptiert hat. Aber gut. Und so, Frage zum Abschluss: Wo ist Tutzing?
Es ist am Starnberger See, also so vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem Zug von München entfernt. Also es ist, Tutzing ist auch so ein bisschen die Urlaubsgegend der Reichen und Schönen und ganz schön Reichen. Also da ist halt, das muss man vielleicht erklären, es gibt halt die Akademie für politische Bildung, die gegründet wurde damals von der bayerischen Landesregierung, weil die der Bundeszentrale für politische Bildung nicht getraut haben. Also die haben gesagt, ach, Bundesebene, das bringt doch eh nichts, wir machen das als Bayern unseres eigenes. Und dann gab es ein extra Akademiegesetz, was nur beschlossen wurde, um diese Akademie zu gründen. Und das ist halt ein richtig cooles, ja, einfach Tagungszentrum, was auch ständig erneuert wird. Also gefühlt ist da jedes Jahr irgendwo Renovierung am Laufen. Also da steckt auch wahrscheinlich richtig viel Geld drin. Und die liegen halt direkt an diesem See und es gibt einen eigenen Steg, den man nur mit dem Schlüssel aufschließen kann. Also es gibt sozusagen Privatsteg für diese Tagung und Essen ist auch immer ziemlich gut. Also es lohnt sich auch, dorthin zu gehen, allein für so ein bisschen Workurlaub, also so Workation. Ist das auch immer für viele.
Ist notiert.
Ja, dann glaube ich, können wir zum nächsten Thema gleich kommen. Und zwar, wir haben noch ein Status-Update zum Thema Podigy Premium. Für die Hörerinnen und Hörer, die noch nicht wissen, was Podigy Premium eigentlich ist oder sein wird irgendwann, hoffentlich. es geht um eine Lösung, die wir als Hoster bieten möchten, wo man halt bestimmte Inhalte, halt Podcasts hinter einer Art Paywall schützen kann, verstecken kann und die entsprechenden Inhalte dann auch in Form eines Abos verkauft. Also als Podcast-Produzent kann man praktisch bestimmte Inhalte nicht in einen öffentlichen Feed veröffentlichen, sondern halt in einen geschützten Bereich, wo zum Beispiel nur Leute, die das Abo gekauft haben, ja, auf diese Inhalte dann zugreifen können. Die Idee ist, dass es halt eine Art flexible Lösung ist, also nicht unbedingt nur schwarz oder weiß, alle Inhalte sind geschützt oder alle Inhalte sind öffentlich, sondern man kann da vielleicht so eine Art Mischlösung auch draus machen. Das überlassen wir quasi den Podcastern, diese Entscheidung zu treffen, wie es genau auszusehen hat oder ob man es vielleicht zeitverzögert, bestimmte Inhalte erst zuerst an die Premium-Abonnenten ausliefert und später erst an den Rest. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und vor bereits ein paar, sogar Monaten hatten wir es schon angekündigt, weil wir dachten, dass wir deutlich schneller damit fertig werden, aber wie es nun so ist. Es kommen halt viele andere Dinge dazwischen. Wir befinden uns halt, wie wir schon ein paar Mal erwähnt haben, gerade in so einer Wachstumsphase, wo man halt auch manchmal einfach Prioritäten auf andere Sachen setzen muss. Nichtsdestotrotz haben wir es, glaube ich, geschafft, eine zumindest initiale Version davon jetzt fertig zu bekommen, die demnächst an unsere ersten Beta-Tester, unsere lieben Freunde von 4000 Hertz, rausgeht, mit denen wir das erstmal initial testen möchten und schauen, was da alles so gut funktioniert, was vielleicht noch fehlt. Ja, und danach würden wir das dann an unsere immer wachsende Warteliste auch rausschicken. Da haben wir auch schon ein paar mehr Leute, die sich dafür interessiert haben. Die wird wahrscheinlich diese Info jetzt freuen. Wir möchten tatsächlich noch kein Datum nennen, weil es kann, ja, je nachdem, wie viel Feedback wir bekommen und so, vielleicht auch noch ein bisschen länger dauern, vielleicht noch ein paar mehr Wochen, aber wir werden euch alle noch informieren, wenn es soweit ist. Ben, möchtest du vielleicht noch ein paar Details zu der aktuellen Lösung nochmal was genauer dazu sagen? Du hast da nämlich in letzter Zeit am meisten dran gearbeitet.
Ja, die initiale Lösung wird, wie du ja schon so ein bisschen umrissen hast, so aussehen, dass man im Prinzip, wenn man sich mit Podigy so ein bisschen auskennt, wird man sich in dem Interface, glaube ich, ganz gut wiederfinden. Man kann im Prinzip ein sogenanntes Projekt anlegen, für das man auf die eine oder andere Art Geld sammeln kann. Kann da eben so ein bisschen eine Beschreibung hinterlegen, ein Bild natürlich. kann dann für dieses Projekt bestimmte Pakete definieren, wie man das irgendwie von Kickstarter oder Patreon oder so schon kennt. In diesen Paketen sind dann verschiedene Podcasts oder Podcast-Feeds enthalten, für die man für im Prinzip in diesen Paketen bestimmen kann, wie viel Geld das Abo für einen bestimmten Zeitraum kostet. Also ich kann zum Beispiel, keine Ahnung, für alle meine Podcasts fürs nächste halbe Jahr kostet das Abo 5 Euro und fürs nächste Jahr kostet es halt 10. Oder man nimmt halt ein bisschen weniger oder wie auch immer. Das kann der Podcaster aber komplett selbst bestimmen. Erstens, welche Podcasts er irgendwie in welches Paket zusammenschnürt, ob es jetzt nur einer ist oder vielleicht sogar sein komplettes, wenn er mehrere hat, sein komplettes Portfolio. Und genauso lässt sich halt so ein bisschen flexibel zusammenklicken, was man seinen Hörern da anbieten will. Wie du schon gesagt hast, das schließt nicht aus, dass die Inhalte, die über diese Bezahlabos verfügbar sind, auch weiterhin kostenlos verfügbar bleiben. Bei 4000 Hertz wird es, soweit ich mich erinnere, zum Beispiel so sein, dass sie, ich glaube, Sachen einfach in den bezahlten Feeds früher veröffentlichen werden oder vielleicht ohne Werbung oder da einfach Bonusinhalte mit drin haben. Wie gesagt, das bleibt eigentlich komplett der Kreativität des Podcasters überlassen. Und ich denke auch, dass wir da später noch sowas haben werden wie, dass es noch nicht mal irgendwie spezielle Feeds gibt, die man dann dafür bekommt, sondern dass Leute einfach so Geld geben können, weil sie den Inhalt, den es sowieso schon gibt, gut finden. Und natürlich noch alles, was man sich dazwischen vorstellen kann. Genau, was man dann bekommt, wenn man alle diese Sachen so ein bisschen konfiguriert hat, ist so eine Art Landingpage, also eine Webseite für dieses Projekt, wo eben die Beschreibung, in der der potenzielle Abonnent sehen kann, was er dafür kriegt. Die Pakete werden aufgelistet und man kann die eben auf dieser Seite dann auch sofort buchen und bekommt dann eben einen Feed-Link, der aber nur für diesen Abonnenten gilt, den man in seinen normalen Podcatcher eintragen kann und dann funktioniert das eigentlich wie ein normaler Podcast. Ja. Das wäre so der grobe Abriss, wie das Ganze funktionieren wird.
Genau. Und wie schon gesagt, also wir starten jetzt die ersten Tests demnächst, wahrscheinlich diese Woche noch. Und in den kommenden Wochen, wenn es dann halt eine Version gibt, mit der man an ein paar mehr Leute rausgehen kann, wo wir sicher sind, dass das halt funktioniert und so, werden wir die passenden E-Mails auch rausschicken an die Leute, die aktuell auf der Warteliste stehen. Und irgendwann später wird es dann vielleicht auch sogar einfach so klickbar sein im Interface. Wir haben noch ein Thema ausgegraben oder aus Zufall sind wir noch auf was Interessantes gestoßen heute. Und zwar, es geht um, also wir hatten schon hier seit längerem auf unserer Liste von Themen so einen Artikel, den wir in den Shownotes verlinken werden, wo es um eine Art Podcast-Offensive von Google geht. Ich glaube, dieser Artikel kommt noch aus der Zeit, wo gerade Google Podcasts an den Start gegangen ist. In diesem Artikel geht es halt darum, dass halt man versucht so herauszufinden, ob jetzt Google ein mehr Interesse oder in welcher Form Interesse an Podcasts hat oder was das jetzt mit Google Podcasts an sich hat, so aus vielleicht Vermarktungsperspektive auch oder ob man sich da schon irgendwie in irgendeiner Form als Podcast da vorbereiten muss auf diese Google-Präsenz einfach von dem Podcast. Und lustigerweise sind wir zusammen mit Christopher heute, wir haben ein Android-Gerät bestellt gehabt, zum Beispiel Google Podcast testen zu können. Und als erstes haben wir halt diese Podcast-App aufgemacht und da kam als erstes Fest und Flauschig gelistet, was halt schon ein bisschen überraschend war, weil es halt für uns bisher immer nur so ein Spotify-exklusiver Podcast war und theoretisch eigentlich noch ist. Ich habe noch nirgends eine Info dazu gefunden, dass jetzt Fest und Flauschig sonst wo anders irgendwie verfügbar sein sollte. Lustigerweise kann man den Podcast tatsächlich auch abspielen, man kann den aber nicht abonnieren, soweit ich das richtig verstanden habe.
Doch, abonnieren geht tatsächlich auch.
Aber in Google Podcasts, richtig?
Ja, nur in Google Podcasts. Das ist der.
Aber jetzt nicht in dem Podcatcher, was du auch vorhin versucht hast.
Genau. Ne?
Beziehungsweise genau. Wir haben es versucht, mit den Feed-Link einfach mal rauszufischen, ne? Zu schauen, wo das Ganze halt so läuft und ne, wie man das so macht. Und da kam dann ein Fenster, wo man so Benutzernamen und Passwort eingeben musste. Also da ist irgendwie. An der Sache hängt wahrscheinlich ein bisschen mehr, als man denkt, weil, also erstens ist der Podcast da nicht aus Zufall gelandet, vor allem nicht aus Zufall auf der Platz Nummer 1 quasi auf der Liste. Das heißt irgendwie, es gibt auf jeden Fall irgendeine Form von Kooperation zwischen Spotify und Google in dem Fall, auf welcher Ebene auch immer. Ja, man kann spekulieren, aber ich glaube, es könnte ja schon sein, dass Google auch nicht nur an der Indizierung der Informationen Interesse hat, sondern auch vielleicht an bestimmten exklusiven Sachen, weil so wie es ausschaut, ist dann der Podcast tatsächlich nur bei Spotify und bei Google abspielbar.
Was ich in dem Zusammenhang spannend finde, ist, dass man ja dann die Folge ganz normal runterladen kann. Also die ist ja dann als Datei auf dem Android-Gerät. Und das ist ja das, was vorher nicht ging, dass man Sachen aus Spotify ohne technischen Mehraufwand runterladen konnte als eigene Datei oder die jedenfalls nicht DRM geschützt ist oder so. Und wenn man die hat, dann kann man ja quasi das einfach rehosten und als öffentlichen Feed anbieten. Es gab mal jemanden, der ganz zu Anfang von Fest und Flauschig sich die Mühe gemacht hat, irgendwie das aus Spotify rauszuziehen, die Folge oder mitzuschneiden und dann bei einem öffentlichen Feed rehosten.
Ich habe jetzt eben auch noch mal so ein bisschen rumgegoogelt und das war anscheinend nicht nur am Anfang so. Also man findet so auf verschiedenen, also so Player FM und bei Podbean in den Verzeichnissen findet man immer mal wieder so einen Feed, der dann irgendwie letzte Folge vor 5 Wochen oder
ja, ja.
Und also ich weiß nicht, die Domain, die da aus dem Feed rausfällt, der jetzt da bei Google Podcasts verfügbar ist, scheint mir jetzt auch nicht so mega offiziell.
Naja,
also es kann auch einfach sein, dass da irgendjemand.
Also meine Vermutung ist, dass das jemand dort bei Google Podcasts einfach eingereicht hat und dass das dann alle geklickt haben und gesagt haben, geil, ich kann über jetzt hier Fest und Flauschig abonnieren und dadurch das quasi bei Google Podcasts hochgeschnellt ist und deswegen jetzt so gefeatured wird, weil die URL ist halt ja schon eine Jan Böhmermann und Olli Schulz Referenz. Kann sich ja dann jeder selbst anschauen. Interessant wäre natürlich, das jetzt mit IP-Lookup nachzuschauen, wem die URL gehört, ob die bei Spotify angemeldet ist oder bei jemand anderem.
Ja, das geht tatsächlich nicht. Okay. Also es ist komplett privacy-restricted.
Okay, gut, dann wahrscheinlich nicht.
Was mich jetzt tatsächlich auch überrascht hat, ist halt diese Geschichte mit geschützten Feeds. Also jetzt, ob das tatsächlich dann auch in irgendeiner Form möglich ist, über diesen, also aktuell muss man, um bei Google Podcasts gefunden zu werden, einen Meta-Tag, so einen HTML-Tag in dem Head-Bereich von der Webseite platzieren. Und da steht dann der Link zu dem Feed. Und so wird halt über die klassische Google-Indizierung der Podcast auch gefunden und indiziert. Aber mir war nicht bewusst, dass man da auch in irgendeiner Form auch einen Benutzernamen und Passwort dranhängen kann. Das heißt, dass man auch über Google Podcast dann irgendwie geschützte Inhalte ausliefern kann. Weil eigentlich, wenn das jemand jetzt aus Spaß gemacht hat, so nach dem Motto, ich lade das mal hoch bei Google und warum würde man das schützen wollen? Diesen Feed. Also es macht für mich jetzt, ich weiß nicht, also das ist alles Spekulation, aber da sehe ich irgendwie schon, dass da jemand musste ja bei Google, glaube ich, da schon ein bisschen was mehr eintragen, damit das geht. Außer Google Podcast unterstützt nativ irgendeine Form von, aber das würde nicht gehen, weil das würde dann halt auf irgendeiner Webseite im HTML stehen, so ein Username und Passwort. Also macht auch irgendwie wenig Sinn.
Also wir bitten um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.
Ja, absolut. Genau. Aber spannend, genau. Bin gespannt, was vielleicht können wir unsere Ansprechpartner bei Spotify auch mal befragen, was sie dazu sagen.
Stimmt. Genau. Die Soko-Podcast ist eingerichtet.
Genau, also dann würde ich mal zum Thema, zurück zum Thema Podcast und Radio, was irgendwie jetzt in den letzten drei Folgen, glaube ich, immer wieder zum Thema wird, warum auch immer. Es geht um Audible, Flux FM und den Deutschen Radiopreis. Angefangen, also ich habe das über, also ich habe tatsächlich auf Twitter und so Infos zu dem Deutschen Radiopreis, da ist an mir was vorbeigeflogen und tatsächlich auch, dass das irgendwie ein Podcaster was gewonnen hat. Aber bei mir kam es eher so an, dass das ein Podcast von Audible war. Ja. Da habe ich das angeschaut, okay, ist cool. Nicht gesehen, was da eigentlich so wirklich gelaufen ist. Und bis ich die letzte Folge von Frequenz, von dem Podcast Frequenz von 4000 Hertz gehört habe und die Jungs da ein bisschen tiefer ins Detail gehen über dieses Thema. Und ich muss sagen, es ist auch eine sehr, sehr interessante Geschichte. Wir werden jetzt nicht komplett alles nochmal berichten, da würden wir lieber auf den Podcast verweisen. Da kann man sich so die Details anhören. Aber es geht darum, dass der Deutsche Radiopreis erlaubt nur, beziehungsweise es gibt halt Preise halt nur für Radiosendungen. Ja? Und in dem Fall hat ein Podcast gewonnen, der quasi als Radiosendung bei Flux FM von Mitternacht bis 6 Uhr morgens irgendwie ausgestrahlt wurde, so alles am Stück, quasi als Workaround, um sagen zu können, dieser Podcast ist ja auch eine Radiosendung. Und dann, ja, zufälligerweise oder nicht zufälligerweise hat dieser Podcast auch diesen Radiopreis gewonnen. Was halt schon eine irgendwie schon lustige Geschichte ist, wenn man so überlegt, dass man sich sowas ausdenken muss, um bei so einem Radiopreis irgendwie eine Chance zu haben, zu gewinnen. Und da reden ja die Jungs von 4000 Hertz auch, die sprechen das so ein bisschen an, dass klar, es ist wahrscheinlich verdient, dass die gewonnen haben, weil es ein super Podcast ist. Aber die Art und Weise, wie sie es gewonnen haben, ist dann schon ein bisschen fragwürdig, weil natürlich nicht jeder in der Lage ist, mit irgendeinem Radiosender so einen Deal einzugehen, um zu sagen, ja, strahl mal meinen Podcast hier einfach mal aus, um Mitternacht, damit das niemanden stört irgendwie und dann, damit ich dann quasi mich da bewerben kann bei so einem Preis. Ne? Also da muss man erstmal drauf kommen irgendwie. Weiß nicht, was denkt ihr denn?
Ich sag mal so, also der Typ bei Audible oder die Frau bei Audible, die sich das ausgedacht hat, hat auf jeden Fall eine Beförderung oder zumindest mehr Geld verdient, weil es ist schon ein schöner Hack, auf jeden Fall. Mhm. Die Frage ist, ob das jetzt zur Regel werden sollte. Also ich meine, so beim ersten Mal, gut, kann sowas mal durchrutschen. Die Frage ist, ob sich dann nicht vielleicht der Radiopreis mal die Frage stellen sollte, ob man entweder diese Regelungen so ein bisschen auflockert und Podcasts da vielleicht auch mal ein bisschen Anerkennung gibt, mhm, weil anscheinend haben sie sie ja verdient. Oder ob man eben vielleicht die Regeln mal noch ein bisschen auf den frühen Nachmittag legt oder so.
Ja, also was ich lustig finde, ist halt in dem Podcast von 4000 Hertz haben sie gesagt, dass tatsächlich bei der Preisverleihung wurde gesagt, ja, diesen Preis hat quasi ein Podcast gewonnen. Ne? Also es wurde jetzt auch nicht komplett versucht, dass es nicht rauskommt, dass es irgendwie ein Podcast war. Aber ich muss sagen, ich bin dann auf die Webseite gegangen und wenn ich mir jetzt lese, so, okay, beste Sendung, Flux FM gewinnt mit Im Untergrund. Ja, das ist der Podcast, der gewonnen hat. Und dann steht da, der Deutsche Radiopreis 2018 für beste Sendung geht an Tim Kehl und Patricia Schlosser von Flux FM.
Ja. Aber Tim Kehl ist ja von Audible.
Genau, Tim Kehl arbeitet bei Audible. Patricia Schlosser ist, so wie mir der Twitter das verraten hat gerade, arbeitet als Journalistin bei NDR. Oder zumindest als Reporterin, Podcasterin, weiß ich nicht, ob NDR irgendwelche macht. Egal. Auf jeden Fall nicht bei Flux FM. Und das ist halt so ein bisschen dieses Fragwürdige, wenn es dann halt schon so ist, dass die das eigentlich offiziell machen wollen, dann würde ich da nicht reinschreiben, dass die beiden bei Flux FM arbeiten, weil das ist Quatsch.
Ja.
Naja.
Ja, hat wie jetzt müsste Christopher ja gut kennen, hat ein Geschmäckle.
Ja. Nee, ich fand's auch spannend, weil Tim Kehl war ja dann, wie gesagt, auch bei den Tutzinger Radiotagen. Und der wurde dann, also wurde auch gesagt, ja, und er hat es mit seinem Podcast den Deutschen Radiopreis gewonnen. Und Flux FM wurde da überhaupt nicht erwähnt. Also es war dann dort das Narrativ, Audible gewinnt mit diesem Podcast den Deutschen Radiopreis. Mhm. Und da hat Flux FM gar keine Rolle mehr gespielt. Die waren da sozusagen nur Mittelsmann. Mhm.
Na gut, das Internet kriegt ja auch keine Erwähnung, wenn irgendjemand einen Podcastpreis gewinnt. So, weil es das ausgeliefert hat. Ja. Ist das so, als ob du die Telekom erwähnen musst, wenn dein Podcast irgendwas
macht. Das ist richtig, ja.
Ja, das ist, bei Skype musst du das ja machen.
Ja. Ja. Aber um es dann nochmal so ein bisschen positiv zu drehen, ich glaube, also konstruktive Kritik an der Geschichte wäre einfach, vielleicht an den Deutschen Radiopreis zu sagen, Leute, vielleicht könntet ihr da auch den Podcastern, die sich sowas nicht leisten können, einfach auch mal entgegenkommen. Und dann wäre vielleicht der Preis auch direkt viel, viel wertvoller, weil man, hunderte von Stunden von interessanten Inhalten plötzlich auch zur Wahl hätte. Ne?
Das Thema Umbenennung hatten wir heute schon. Vielleicht nennen wir das dann einfach der Deutsche Audiopreis.
Auch das wurde halt bei Frequenz thematisiert, dass das halt vielleicht sinnvoll wäre, das so zu machen. Also wer Interesse hat, sich das mal genauer anzuhören, was da gelaufen ist, empfehle ich Frequenz von 4000 Hertz. Wird alles in Shownotes verlinkt. Jetzt bleibt uns nur noch ein super, super spannendes Thema.
Vorsicht, Austrocknungsgefahr.
Ja, es ist vielleicht nicht das spannendste Thema an sich, aber auf eins, was halt, glaube ich, schon viele Leute interessiert. Und zwar, wie wir bei Podigy Podcast-Statistiken sammeln, messen, auswerten und bereitstellen. Und ich glaube, an der Stelle würde ich tatsächlich zu unserem
Christopher Experten weitergeben.
Genau. Ben, leg mal los.
Ja, genau. Also wie gesagt, Vorsicht, Austrocknungsgefahr. Es könnte Spuren von Technik enthalten. Wie sammeln wir Statistiken? Ich fange einfach mal quasi aus Nutzersicht von vorne an. Sprich, wir liefern erstmal RSS-Feeds aus, in denen Audiodateien referenziert werden. Die Audiodateien haben natürlich eine bestimmte URL, wo sie liegen, auf unseren Servern, und haben auch hinten noch so, das nennt sich Parameter, sprich noch so Anhänge dran, über die wir identifizieren können, welche Datei konkret, zum Beispiel wenn jetzt irgendjemand mal die Audiodatei von einer Folge ausgetauscht hat, dann ändert sich eben einer dieser Parameter, die da hinten dran hängen, und wir können darüber identifizieren, zu welcher Folge die Datei gehört. Und noch so ein paar andere Sachen, wie wurde das im Webplayer abgespielt, wurde das über den Feed geholt, oder hat der Podcaster das selber bei uns im Backend nochmal runtergeladen, um sich's anzuhören, um das so ein bisschen aufzudröseln. Über diese RSS-Feeds landen diese Links dann einerseits in den verschiedenen Verzeichnissen und über diese Verzeichnisse dann natürlich in den verschiedenen Podcatchern, keine Ahnung, Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts und was es da sonst noch so für Casts gibt. Und da ist es so, dass es im Grunde genommen zwei verschiedene Möglichkeiten gibt, diese Audiodatei zu konsumieren. Eine ist, bevor ich morgens aus dem Haus gehe und mich ins Auto, in die Bahn oder auf mein Fahrrad setze, lade ich die Folge komplett zu Hause runter und höre die dann unterwegs, ohne dass ich mein Mobildatenvolumen verbrauche. Oder ich habe irgendwie meinen 20 GB Vertrag, den ich sowieso nie auslaste, und setze mich einfach auf mein Fahrrad und drücke auf Play, ohne das vorher runterzuladen, und dann wird die Datei eben immer in kleinen Stücken runtergeholt, im Prinzip immer das, was als nächstes abgespielt wird. Da werden dann die nächsten, keine Ahnung, 30 Sekunden, die nächste Minute, die nächsten 5 Minuten, je nachdem wie gut die Verbindung ist, geholt. Beim ersten Fall, also dieses komplette Runterladen, reden wir von kompletten Downloads. Bei diesem zweiten Fall, immer diese kleinen Stückchen von dem Teil, den ich als nächstes hören will, reden wir von sogenannten Streams. Streaming kennt man ja mittlerweile auch von Spotify, weil es da tatsächlich ähnlich funktioniert. Dass eben immer, keine Ahnung, wenn ich mir ein komplettes Album anhöre, dann wird immer das nächste Lied schon mal runtergeladen, damit ich mir das dann danach anhören kann. Genau. Diese Unterscheidung sieht man auch bei uns im Interface. Da gibt es drei verschiedene Zahlen. Einmal die kompletten, also die kompletten Downloads, die Streams und dann eine zusammengerechnete Zahl, die Downloads. Die werden aus den beiden anderen einfach zusammen addiert. Die kompletten Downloads sind dabei für uns relativ einfach zu zählen, weil wir natürlich bei uns auf den Servern sehen wir, der hat angefangen, eine Datei runterzuladen und der hat wirklich die komplette Datei, weil wir wissen natürlich, wie groß die ist und sehen dann einfach daran, wie viel davon runtergeladen wurde. Ist komplett runtergeladen, können wir sofort plus eins auf die Downloads zählen. Bei den Streams ist es natürlich deutlich komplizierter, weil also wir hatten da so, als wir das gebaut haben, haben wir uns natürlich so dieses Download-Verhalten von verschiedenen Apps mal angeguckt, wie die das machen, wenn die jetzt zum Beispiel im Mobilnetz sind. Und wir hatten da so ein Extrembeispiel, wo die Apple Podcast App für eine Stunde Podcast irgendwie 3000 Anfragen auf diese Datei gestellt hat und immer ganz kleine Stücke nur davon geholt hat. Und es ist bei manchen Statistikanbietern ist es tatsächlich auch so, dass diese 3000 Anfragen auch tatsächlich als Downloads gezählt werden. Was natürlich totaler Mist ist, weil das die Zahlen einfach total verzerrt. Mal abgesehen jetzt von diesen groben Ausreißern, ist das nicht so schlimm, das so zu tracken, weil sich das natürlich über die Zeit, wenn man verschiedene Episoden miteinander vergleicht und wie die gegeneinander performen, sich natürlich so ein bisschen ausgleicht. Und wenn ich tatsächlich mein Podcast-Wachstum hat, dann sehe ich das auch, wenn das nicht so gezählt wird, wie wir das jetzt machen. Aber es ist natürlich trotzdem schöner, wenn man direkt von guten Zahlen ausgehen kann und eben diese Ausreißer auch einfach nicht mehr drin hat, die sowas natürlich trotzdem verzerren können auf Dauer. Was wir machen, um diese Streams quasi zusammenzufassen, um da rauszurechnen, diese multiplen Anfragen auf die einzelnen Dateien, ist einerseits, dass wir über die anonymisierte IP-Adresse den sogenannten User Agent, der uns sagt, das ist im Prinzip eine lange Textwurst, in der drin steht, mit welcher App ist das runtergeladen worden, auf welchem Gerät, also zum Beispiel ein Apple-Gerät oder ein Windows-Laptop oder ein Android-Gerät und welches Betriebssystem. Und was wir dazu noch nehmen, ist das aktuelle Datum. Ich glaube, wir nehmen aktuell einen 12-Stunden-Zeitraum, also immer einen halben Tag. Sprich, wenn ich, ich gehe morgens ins Büro und mache mir auf meinem Desktop, werfe ich einen Podcast an und schaffe es aber nur den Hype zu hören, weil ich dann irgendwie ein Meeting habe oder so und fange dann aber irgendwie nach dem Mittagessen, höre ich quasi weiter. Dann fällt es immer noch in diesen 12-Stunden-Zeitraum. Ich war auf demselben Gerät, habe das mit demselben Browser gehört und habe vermutlich auch immer noch dieselbe IP-Adresse. Dann werden diese beiden, in Anführungszeichen, Hörvorgänge zu einem zusammengefasst bei uns. Und genauso funktioniert es natürlich auch, wenn ich jetzt morgens mit meinem Fahrrad durch die Stadt fahre und die Folge streame. Diese, sagen wir mal, für eine Stunde Audio holt sich immer eine Minute, sprich ich habe 60 Anfragen. Dadurch, dass ich die aber immer von der gleichen IP-Adresse, vom gleichen Gerät und innerhalb eines bestimmten Zeitraums gemacht habe, können wir die halt relativ einfach zusammenfassen, sodass wir da keine Doppelungen haben und da halbwegs verlässliche Zahlen, was tatsächlich runtergeladen wurde, bieten können. Es gibt natürlich immer noch so ein paar Ausnahmen, die man auch damit nicht abfangen kann. Zum Beispiel, wenn sich zwei Personen im gleichen Haushalt befinden, haben die nach außen immer die gleiche IP-Adresse. Und wenn die dann auch noch zufällig das exakt gleiche Device mit der gleichen OS-Version und der gleichen App benutzen, ja, dann ist es halt so. Mhm. Das sind so Sachen, die findet man dann halt nicht raus. Aber
beziehungsweise das Gegenteil wäre, auf dem ich als dieselbe Person mit demselben Gerät bin bei mir zu Hause im WLAN, verlasse die Wohnung, ja, genau, und unterwegs bin ich mit dem LTE unterwegs, genau, dann zählt das wiederum als zwei.
Genau, korrekt. Also es sind halt so diese Grenzfälle, die sich da nicht so wirklich ausschließen lassen. Da das aber auch niemand anders machen kann, ist es für uns jetzt auch nicht so schlimm. Und damit natürlich auch gesamt gesehen für in Anführungszeichen die Podcast-Welt auch nicht so schlimm, weil um Download-Statistiken von verschiedenen Anbietern miteinander vergleichen zu können, wenn die alle die gleiche Zählmethode nutzen würden und alle quasi diesen gleichen Fehler drin haben, bleiben die Zahlen trotzdem vergleichbar im Mittel. Genau, und damit kommen wir eigentlich auch schon zum Hauptproblem an der Geschichte, nämlich dass es gibt mittlerweile eine Art Standard, um diese Zählung zu machen, von der sogenannten IAB. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, was die Abkürzung heißt. Auf jeden Fall ist das, ich glaube, es gibt es auch tatsächlich, habe ich jetzt rausgefunden, auch nicht nur in Amerika, sondern auch in verschiedenen anderen Ländern und Regionen, die sich darum kümmern, Standards zu schaffen, um Verbreitungswege zu messen, sage ich jetzt mal. Ja? Also das B steht auf jeden Fall für Broadcast. So viel weiß ich noch. Und die haben das vor ein paar Jahren schon mal gemacht, haben so, da hieß es noch, im Prinzip ein Standard, um Medienverbreitung übers Internet zu messen, aber jetzt gibt es von denen seit letztem Jahr auch einen Standard explizit für Podcasting. Von dem, was wir da bis jetzt so gelesen haben, sind wir da extrem nah dran. Wir sind aber tatsächlich, weswegen das Thema jetzt auch gerade ganz gut passt, gerade ganz konkret in der Planung unserer Statistiken, sowohl im Frontend als auch bei der Sammlung, doch mal ein bisschen zu überarbeiten, beziehungsweise im Frontend komplett zu überarbeiten, bei der Sammlung nur ein bisschen, und uns da nochmal diese Guidelines komplett zu Gemüte zu führen und gucken, ob wir da noch was machen müssen und wie wir uns quasi näher an diesen Standard bewegen können, und das ist das Ziel von dieser ganzen Geschichte, Zahlen über verschiedene Anbieter vergleichbar zu machen. Das ist eigentlich so dass es kommt natürlich aus der Werbeecke, also im Prinzip Geld verdienen bei Podcasts, weil die natürlich darauf angewiesen sind, dass es irgendwelche Standards gibt, wie ich meine Downloads zähle, um Leuten Geld dafür zu geben, dass ich Werbung in ihrem Podcast schalten kann. Ja? Wenn jetzt, keine Ahnung, irgendjemand eben dieses Rausrechnen der Streams nicht machen würde, dann gehe ich natürlich als Podcast-Betreiber dahin, weil da sind meine Zahlen viel höher. Und ich kann meinem Werbevermarkter viel höhere Zahlen geben und die geben mir bestimmt total viel mehr Geld dafür. Das will natürlich außer dem Podcaster vielleicht keiner. Darum wurden diese Guidelines überhaupt erst erstellt und viele Podcast-Anbieter werben auch mittlerweile damit, dass sie sich eben daran angepasst haben. Für viele war das tatsächlich ziemlich schmerzvoll, weil tatsächlich dadurch irgendwie die Downloadzahlen um 40-60% eingebrochen sind, je nachdem, wie so die Verbreitung des Podcasts stattfand. Aber grundsätzlich ist es natürlich eine sehr positive Entwicklung für die gesamte Podcast-Welt, weil ja dadurch das auch das Thema einfach ein bisschen seriöser wird. Für viele Stellen.
Ja, und ich muss noch unbedingt ergänzen, also jetzt kommt so ein Schulterklopf bei mir selber oder bei uns quasi. Das Lustige an dieser Sache ist halt, wir haben, ja, es ist schon locker 5 Jahre her, dass wir die erste Version von den Statistiken eingebaut haben bei uns, und da haben wir uns wirklich an dem gerichtet, was wir so aus unserer eigenen Analyse, so ein bisschen Bauchgefühl und alles, ne, so versucht quasi so realistisch wie möglich diese Zahlen zu präsentieren, ne? So, Und lustigerweise sind wir wirklich gar nicht mal so weit entfernt von diesem IAB-Standard, was so quasi so ein wirklich Industrieding ist, was sich da viele schlaue Menschen wahrscheinlich irgendwie ausgedacht haben und sich darauf geeinigt. Und da bin ich immer so sehr super stolz, dass ohne dass wir das wirklich, also wir haben es uns dann irgendwann angeschaut, aber als wir das damals umgesetzt haben, ich weiß nicht, ob es den schon gab oder zumindest war noch nicht so bekannt, dieser Standard.
Nee, also die konkrete Variante, die jetzt aktuell in Umlauf ist, gab es da auf keinen Fall.
Genau, und deswegen finde ich so super, dass es eigentlich bei uns auch schon so halbwegs so in die Richtung geht. Also nicht halbwegs, also wir sind, ich habe mir das tatsächlich heute nochmal angeschaut. Es gibt da so zwei Kleinigkeiten, die ich nicht glaube, dass sie einen großen Unterschied machen würden. Das ist so das Einzige, wo wir ein bisschen von dem Standard abweichen. Ja, aber auch da werden wir dran arbeiten.
Also es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen überheblich. Also als ich mir das durchgelesen habe, habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht, ja, aber warum sollte man das denn anders machen als so? Also ja, so ein bisschen schwieriges Thema natürlich. Und wo wir gerade bei schwierigen Themen sind, was man immer auch dazu sagen muss, Downloads sind keine Hörvorgänge. Sprich, nur weil irgendjemand meine Datei runtergeladen hat, heißt das nicht, dass es dir jemand angehört hat. Hören kann im Moment nicht zuverlässig gemessen werden, aus verschiedensten Gründen. Der Großteil dieser Gründe liegt da, dass die Apps, mit denen ich höre, eben keinerlei Informationen darüber zurückgeben, ob jemand nach dem Runterladen auch tatsächlich auf Play gedrückt hat oder nicht. Bei Streams ist es ein bisschen anders. Da ist es zumindest so, wenn jemand das Ding gestreamt hat, kann ich mir relativ sicher sein, dass er das vermutlich, während er das gestreamt hat, auch gehört hat. Aber auch da gibt es natürlich Ausnahmen, dass vielleicht, beim Runterladen ist die Verbindung abgebrochen, weil ich zum Beispiel, ich habe auf Runterladen gedrückt und bin aber währenddessen aus der Tür gegangen und mein Gerät hat vom WLAN auf LTE umgeschaltet. Das würde dann bei uns, trotz dass du versucht hast, das vorher runterzuladen, bei uns trotzdem als Stream aufschlagen. Das sind natürlich alles wieder Grenzfälle, aber nur um es nochmal gesagt zu haben, Download heißt nicht gleichzeitig auch hören.
Und das hatten wir,
da hatten wir, glaube ich, sogar letztes Mal schon ein bisschen länger drüber geredet. Aber das kann man eigentlich gar nicht oft genug sagen.
Ja, also das wollte ich noch sagen. Also ergänzend, in der letzten Folge haben wir uns auch so ein bisschen über die Statistiken unterhalten und was jetzt so der Unterschied ist, auch ein bisschen zwischen, wie wir das jetzt messen müssen. Also über die Downloads quasi, über diese Audio-URL, aber natürlich gibt es auch Plattformen, die es über den Client, also über das Abspielgerät messen können, was natürlich viel bessere Statistiken dann auch bietet. Beispiel wäre jetzt die neuen Statistiken von Apple oder Spotify. Ne? Da hat man so dadurch, dass die App, mit der man abspielt, mit dem Backend, also mit dem Server, wo die Daten drauf liegen, alles aus einer Hand kommt und integriert ist, kann man da deutlich mehr Sachen ablesen.
Ja. Also zum Beispiel auch bei uns jetzt gerade Thema, wo wir uns über die Überarbeitung unserer Statistiken unterhalten, ob wir was Ähnliches zum Beispiel auch in unseren Webplayer einbauen. Sprich, dass alle Abspielvorgänge, die über den Webplayer stattfinden, dass wir da ein bisschen besseres oder extensiveres Tracking einbauen. Weil es an der Stelle natürlich auch so ist, dass wir beide Seiten im Prinzip in der Hand haben. Es befindet sich jetzt aktuell nur so ein bisschen in der Diskussion. Vor allen Dingen, wie weit das dann geht. Also wie viel man da so tracken will und wie man das auch aus technischer Sicht effizient macht. Aber da, ich denke, da werden wir dann einfach, wenn es dann soweit ist, wenn wir da entweder schon einen konkreten Plan haben oder vielleicht auch schon einen Teil der Umsetzung gemacht haben, dass wir dann auf jeden Fall nochmal drüber reden können.
Ja. Und ich glaube, damit wären wir mit allen Themen durch. Wir müssen es auch nicht mehr in die Länge ziehen. Deswegen.
Genau.
Bedanken Soko wir uns.
Podcast abgeschlossen. Für heute.
Genau. Ah, jetzt, falls liebe Hörerinnen und Hörer, ihr noch Feedback loswerden möchtet oder euch ein Thema wünscht für die nächste Folge. Wir sind auf Twitter zu finden unter podigy-de oder halt per E-Mail unter hello@podigy.com.
Genau, und ansonsten dürft ihr uns natürlich auch gerne bei iTunes bewerten und uns da eine Bewertung hinterlassen. Also mit Text und so, wie toll ihr uns findet. Oder nicht. Nein, eigentlich nur, wenn ihr uns toll findet.
Genau.
Alles andere interessiert uns nicht.
Das ist so wie dieses Dialogfenster bei auf iOS. Gefällt dir diese App? Wenn du ja sagst, dann darfst du 5 Sterne geben. Wenn du nein sagst, dann fragen sie sich warum, aber du darfst keine Bewertung abgeben.
Erinnere mich später.
Genau.
Also. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir hier und bedanken wir uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao. Ciao, ciao.
So. Gut, jetzt müssen wir noch live unser Jingle einspielen.
Ich kann den Beatboxen. Genau. Potty G.
News, news, news.
News, news, news. Fakten, Fakten, Fakten.